Die Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Peter Gaber. Peter ist Geschäftsführer und Co-Gründer bei Rockets Investments. Peter, schön, dass du da bist.
Lieber Daniel, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir fangen wie immer ganz vorne an. Wie war denn dein persönlicher Werdegang in dem Beruf?
Ja, spannend eigentlich. Also mein Co-Gründer und ich, der Wolfgang, haben beide quasi einen ähnlichen schulischen Werdegang hinter uns und sind eigentlich über das Thema Photovoltaik in Verbindung auch mit Bürgerbeteiligungsanlagen in das Thema Crowdinvesting reingerutscht und haben uns schon eigentlich während der vor der Matura, also vor dem Abi, quasi schon mit den ersten Überlegungen selbstständig gemacht und 2 Jahre danach haben wir dann quasi auch mit der ersten Plattform angefangen, das war damals die Green Rocket. Und ja, das machen wir jetzt schon seit gut 10 Jahren. Mittlerweile der Wolfgang auch beruflich aber andere Wege eingeschlagen, aber immer noch Teil des Teams bzw. der Eigentümer. Und das ist es im Wesentlichen. Also gelernt mit dem, was wir machen, wirklich mit den einzelnen Projekten und so unsere Vision dabei umzusetzen.
Man hört es ja auch ein bisschen an der Aussprache. Ihr kommt ja nicht ursprünglich aus Deutschland, sondern aus Österreich. Wie viele Projekte habt ihr denn jetzt schon umgesetzt?
Ja, genau. Ich bin wohnhaft in Graz und wir haben unseren Hauptsitz auch in Graz. Daher and sorry vorab, wenn immer wieder auch der Dialekt durchkommt. Aber dazu stehe ich. Insgesamt haben wir in den letzten gut 10 Jahren mehr als 400 Projekte schon umgesetzt und finanziert. Das mit durchaus über 200 Millionen Euro, die da in Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen auch investiert worden sind. Also Bereiche Energie genauso, aber auch wie Immobilien und vor allem auch, das ist ein wesentliches Thema auch für die Zukunft, in den Mittelstand, in die Realwirtschaft, dass man selbstbestimmt in Projekte investieren kann, wo man sonst keinen Zugang hätte.
Das heißt, ihr habt ja so 3 Sparten, wenn man das zusammenfassen möchte, wenn ich es richtig verstanden habe. Einmal habt ihr so ein bisschen dieses Green Tech, Immobilien und dann die mittelständischen Unternehmen.
Genau, also mit Green, anfangs hat es noch Green Rocket geheißen, jetzt haben wir die 3 Rockets quasi zu Rockets zusammengefasst. Mit Green haben wir angefangen, das ist Nachhaltigkeit, nachhaltige Projekte, sage ich mal, und Problemlöser in diesem Bereich, sowohl Startups als auch insgesamt erneuerbare Energieprojekte und dergleichen. Immobilien ist im Moment weniger, also ehrlich muss man sagen, das lässt die Marktlage nicht zu, aber dafür umso wichtiger und umso treibender wieder auch für einen wirtschaftlichen Aufschwung der Mittelstand. Und das ist unser absolutes Zukunftsthema gemeinsam mit Green.
Jetzt ist Crowdfunding ja vielleicht für vielen schon mal ein Begriff, aber in der Steuerberaterbranche auch relativ neu. Kannst du so ein bisschen erläutern, wie man denn so ein Crowdfunding startet, wie man da so reinrutscht?
Ja, es ist neu, aber nicht mehr ganz so neu. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir als Plattform, wir versuchen, attraktive Investmentchancen für die Crowd quasi zu identifizieren. Einerseits bewerben sich Unternehmen bei uns, andererseits gehen wir auch als Plattform auf diese zu und versuchen dann ein Paket für die Anleger zu schnüren. Und das Unternehmen quasi wird auf der Plattform präsentiert, wo sich jeder Anleger kann sich über rockets.investments quasi registrieren und alle Details zu den Projekten quasi nachvollziehen, Fragen stellen, auch in den Austausch teilweise wirklich auch gehen und legt selbst fest, in welches Projekt investiert der Anleger welchen Betrag, macht alles völlig digital. Das heißt, wir haben da keinen Akquiseansatz, sage ich mal, bei den Anlegern, sondern nur auf Emittentenseite. Rein rechtlich zeichnet der Anleger ein qualifiziertes Nachrangdarlehen an den Emittenten oder vergibt eben dieses Nachrangdarlehen an den Emittenten.
Wir haben ja auch gerade ein gemeinsames Projekt. Wir sind ja auch mit unserer Contacts auf der Rocket-Seite gelistet mit einem Projekt, um etwas Kapital einzusammeln. Und wir so als konservative Steuerberater haben uns schon lange überlegt, wie sollen wir das machen? Ist das überhaupt für uns der richtige Weg? Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, haben nachher gesagt, naja, was spricht da eigentlich dagegen? Ne? Auch wenn es vielleicht ein bisschen was Neues oder ein bisschen unüblich, aber es ist letztendlich eine Chance, alle auch an dem Unternehmen zu beteiligen.
Absolut, das ist nicht nur eine Chance, sage ich mal, viele Personen am Erfolg teilhaben zu lassen. Man hat zusätzlich auch einen, neben dem Finanzierungsaspekt, absolut auch einen Marketingaspekt. Ja. Ihr wart mit Contacts da ein Vorreiter in der Branche. Ich glaube aber, da können sich viele Kolleginnen und Kollegen auch ein Beispiel nehmen, nicht nur für die eigene Kanzlei, sondern auch generell für den Mittelstand. Und ihr seid da ja quasi immer wieder einer der ersten Ansprechpartner auch für die Unternehmer, wenn es um Finanzierungsthemen geht. Und vor allem ist es uns ein Anliegen, dass breiter zu präsentieren, dass Crowdinvesting einfach ein Teil der Finanzierung sein kann und sein sollte, vor allem, weil man den Kunden auch gut mitnehmen kann. Wir sagen immer, wir wollen gemeinsam Projekte finanzieren, wir wollen gemeinsam die Zukunft gestalten und zum Gemeinsamen gehört nicht immer nur eine anonyme Finanzierungsquelle, sondern gerne auch der Kunde, weil der Kunde hat schon Vertrauen in das Unternehmen, der kennt das Unternehmen, der kauft die Produkte, der ist davon überzeugt, der kennt vielleicht den Unternehmer auch direkt. Und wenn der Kunde Teil der Finanzierung ist, dann hat er ganz eine andere Verbindung auch zum Unternehmen. Ja, wenn ich jetzt, sag mal, auch bei einer Bäckerei zum Beispiel, wenn die eine neue Filiale macht oder sagen wir ein Nachhaltigkeitsprojekt für die Bäckerei an sich, wo wird denn der Kunde dann in Zukunft einkaufen, wenn man, sagen wir, so wie in Graz zwei größere Bäckereiketten oder mehrere größere Ketten auch haben, da geht er immer zu der Bäckerei, wo auch das Darlehen vergeben worden ist. Das heißt, ich habe einen irrsinnigen Kundenbindungseffekt und natürlich auch generell eine Präsenz, eine Marketingpräsenz und kann so auch neue Kunden gewinnen. Also das alles verbindet Crowdinvesting. Deswegen sagen wir, es gehört generell weiter in den Mittelstand getragen und da braucht es auch so mutige Vorreiter, wie du es einer bist.
Ja, wir hatten noch lange überlegt. Es ist ja auch so, dass man einen guten Zins zahlt. Ich glaube, bei uns sind es irgendwas um die 9%, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man einsteigt. Das ist ja auch schon ja deutlich höher als bei einer Bank. Aber dass wir uns auch überlegt haben, lohnt sich das oder nicht? Weil je nachdem, was man für Projekte hat, kann man auch nicht das ganze Projekt damit finanzieren. Jetzt hattest du ja gerade schon das Thema Marketing hervorgehoben. Das ist ein Punkt und diese Kundenbindung. Gibt es denn noch weitere Gründe, die Crowd mit einzubinden in sein Unternehmen?
Ja, so wie du gesagt hast, der Zins ist höher. Also ganz offen, es ist keine günstige Art der Finanzierung. Deswegen muss es auch einen Marketing-Mehrwert auch einfach auch geben. Sonst würde es keinen Sinn machen, sage ich mal. Warum ist der Zins aber so hoch? Das müssen sollten die Hörer und vor allem auch die Anleger und Unternehmer auch wissen. Es ist ein qualifiziertes Nachrangdarlehen. Das heißt, ich habe ein unbesichertes Darlehen, das ich als Anleger dem Unternehmer zur Verfügung stelle und das noch zusätzlich qualifiziert nachrangig ist. Das heißt, ich habe natürlich hier ein Risikoinvestment, das ich eingehe. Darauf weisen wir auf der Plattform mehrmals hin und dieses Risiko muss natürlich auch abgegolten werden. Und das ist jetzt für die Anlegerseite. Für den Unternehmer heißt das aber auch, ich habe hier keine Sicherheiten zusätzlich zu hinterlegen. Ich habe auch keine Unternehmensanteile abzugeben, keine Stimmrechte abzugeben. Da hat man neben dem Marketing und der Finanzierung, den man natürlich auch bekommt, auch entsprechende Mehrwerte, die dieses Instrument da mitbringt.
Also auf rein finanzieller Seite war das für uns auch ein riesiger Pluspunkt, dass wir sagen, okay, wir wollen ja eh eine vernünftige Umsatzrendite haben. Und wenn ich einen Partner mit an Bord nehme, ist die genauso weg, als wenn ich jetzt die Crowd mit an Bord nehme. Habe aber den Vorteil, irgendwann zahle ich das Geld zurück und dann gehört das Unternehmen wieder mir und auch der Teil der Rendite. Das ist für uns schon mal ein großer Pluspunkt. Ein anderer Pluspunkt ist aber auch, die nachrangigen Darlehen werden von den Banken häufig wie Eigenkapital gesehen, sodass ich dadurch bei Finanzierung vielleicht einen besseren Zins bekomme oder die Finanzierung überhaupt erst ermöglicht wird.
Genau. Und auch hier sind wir Partner in der Finanzierung. Ja. Es ist, vieles geht einfach besser gemeinsam und wir sind nie angetreten, um eine Bank zu ersetzen, sondern auch, wenn man den Zugang zur Bank hat, bitte nutzt man ihn. Ja. Die Zinsen sind niedriger, die Kosten insgesamt niedriger. Aber, liebe Unternehmer, nehmt doch den Kunden auch in der Finanzierung mit. Ein Teil der Finanzierung kann über den Kunden auch abgegolten werden bzw. dargestellt werden. Es wird sehr oft eigenkapitalersetzend angerechnet, zumindest als wirtschaftliches Eigenkapital. Bilanziell ist das Nachrangdarlehen natürlich etwas schwer, sagen wir es einmal so, in der Bilanz wirkliches Eigenkapital darzustellen. Das geht sich meistens nicht aus. Aber hier ist es auch einfach auch der gemeinsame Weg, der gegangen werden soll. Die Crowd ermöglicht teilweise erst Projekte wirklich umzusetzen. Sehr viele Unternehmer haben mit den erhöhten Eigenkapitalanforderungen, die in den letzten Jahren einfach gekommen sind, schon zu kämpfen. Das Marktumfeld ist im Moment natürlich auch nicht so einfach. Und wenn ich da Kunden an der Hand habe, die mir schon jahrelang vertrauen oder die sehr treue Bestandskunden sind, dann kann man die natürlich entsprechend mitnehmen und eben, wie gesagt, gemeinsam die Projekte auf Schiene bringen.
Jetzt ist es so, Crowdinvesting kannten wir natürlich bei uns in der Kontext auch vom Namen, aber wir haben das ja auch noch nie gemacht und hatten auch gar keine Erfahrung. Wie reagieren denn unsere Kunden dann drauf oder die Partner? Und dann haben wir einfach mal so vorsichtig mal gefragt und dann fragte ich es ja zu meinem konservativen Partnerkreis und dann sagte einer auch, ach, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe so in eine Handvoll Projekte investiert, eins davon ist pleite gegangen, die anderen sind super gelaufen. Das heißt, im Schnitt war das für mich noch immer ein super Zinssatz, der da rumgekommen ist. Mhm. Das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass selbst so konservative Steuerberater schon mal investieren.
Ja, es ist viele einfach ein leichter Zugang, sage ich mal, zu interessanten Investmentchancen. Und der große Vorteil ist, ich habe da kein anonymes Finanzprodukt. Ich wähle bewusst aus, in welches Unternehmen wähle ich oder investiere ich welchen Betrag. Ich gehe bewusst ein Risiko ein, aber ich glaube an das Unternehmen. Ich unterstütze das Unternehmen, ich kaufe die Produkte von dem Unternehmen. Und es wird natürlich auch bei uns, die 200 Millionen sind auch schon von weit über 40.000 Anlegern gekommen. Also es ist schon durchaus etabliert. Ja, und vor allem, die Zinsen sind nicht unattraktiv. Vor allem auch in Zeiten, wo Niedrigzinsen da waren, hat man immer ja deutliche Zinsen auch bekommen. Klar, so ehrlich muss man sein, die Marktlage, vor allem im Bereich der Immobilien, ist im Moment nicht ganz so einfach. Da gibt es durchaus Ausfälle. Das darf man auf keinen Fall auch verschweigen. Da ist eine, ja, herausfordernde Situation für viele Unternehmen in dem Markt gegeben. Nur in den Jahren davor haben sehr, sehr viele Projekte sehr gut funktioniert. Und es wird auch in den nächsten Jahren wieder gut funktionieren. Und diese Delle, sage ich mal, im Wirtschaftszyklus oder in dem Kreislauf wird immer wieder einmal gegeben sein. Da kommt es auch darauf an, mit neuen Services zu punkten. Das machen wir mit unserem Team und versuchen da die Anleger wirklich an der Hand zu nehmen, dort wo es geht. Nicht immer spielt der Unternehmer mit, aber es ist einfach ein Zugang da, dass ich auch einmal dem Unternehmer direkt anrufen kann. Ja. Wenn ich an der Börse anlege, ist das Unternehmen natürlich deutlich bekannter. Dass es ausfallen kann, gibt es auch in Deutschland das ein oder andere Beispiel. Aber da kann ich nicht so einfach den CEO mal anrufen oder durchdringen oder mal sagen, ich schaue mir das Unternehmen einmal direkt an. Ja. Da schaffen wir einen Zugang, einen niederschwelligen Zugang zur Realwirtschaft.
Was wir uns natürlich überlegt hatten, weil Steuerberater sind ja unglaublich konservativ und die sehen ja immer so die Risiken und die Partner meinten auch direkt, wie mag das denn wohl bei Mandanten, Mitarbeitern und Banken und so weiter ankommen? Und jetzt hatten wir aber die gute Situation, wir brauchen das Geld nicht unbedingt, sondern wir nutzen auch das Geld aus dieser Crowd, um es zu investieren in Mitarbeiter in unserer Holding, die das Unternehmen weiterentwickeln. Und das heißt, es ist auch völlig egal, wie viel Geld wir einsammeln. Wenn wir mehr einsammeln, können wir mehr investieren. Wenn wir weniger einsammeln, ja, halt ein bisschen weniger. Also so gesehen eine Luxussituation. Und wenn man das dann den Menschen auch erläutert, die verstehen das auch, dass das also kein Einsammeln von Goodwill-Spenden ist.
Ja, absolut. Es ist, man bewegt damit was. Ja. Es geht voran, auch bei euch ist es einfach sehr greifbar für das Team, glaube ich, und für alle Stakeholder, was damit passiert. Und ja, es ist eine Luxussituation, dass man das Geld nicht braucht. Aber auch diese Fälle gibt es sehr oft, dass man ja eine gute Basis hat, von der man aus starten kann. Und vielleicht auch Banken nur mit noch höheren quasi Eigenkapitalanforderungen Projekte, neue Projekte in neuen Geschäftsbereichen oder Wachstumsprojekte ermöglichen. Und da braucht es einfach mehr alternative Finanzierungswege.
Ja, und dann habe ich quasi einen Finanzierungsmix. Ne? Ich habe dann ein bisschen, ich sag mal, die höheren Kosten über die Crowd, damit aber einen Finanzierungsteil erledigt. Dann kommt die Bank dazu und sagt, okay, den Rest finanziert sie zu einem günstigeren Zinssatz und dann ist mein Durchschnittszins wirklich in Ordnung.
Absolut. Und vor allem, wenn man dann gesamt auch den Finanzierungsmix betrachtet, beziehungsweise Durchschnittszins hast du schon angesprochen, aber wenn man auch die Sicherheitenlage dann sich im Gesamten anschaut, dann ist es einfach ein gutes Gesamtpaket, ja. Nicht sehr oft haben Unternehmer da Haus und Hof verpfändet oder müssen im Zweifel dann teilweise wirklich Unternehmensanteile zu Schleuderpreisen abgeben. Gut, dann haben wir ja schon eine wirtschaftliche Schieflage, aber vorausschauende Finanzierungsplanung und da auch den Kunden mitzunehmen, das ist etwas, worauf es auch in herausfordernden Zeiten ankommt.
Ich würde mal gerne über den Prozess sprechen, wie Crowdfunding funktioniert. Also wir haben euch in der Tat einfach über das Internet gefunden und haben dann einfach mal den Kontakt hergestellt. Und das hat bei uns auch ein bisschen gedauert, bis wir uns durchgerungen haben, die Zusammenarbeit einzugehen. Ich hatte aber auch von eurer Seite das Gefühl, dass ihr auch sehr intensiv prüft, wen ihr überhaupt auf eure Website lasst und wen ihr nicht aufnehmen könnt.
Unser grundsätzlicher Zugang ist der, dass wir nur Unternehmen auf der Plattform präsentieren wollen, wo wir auch selber investieren wollen oder würden, beziehungsweise wo wir voll dahinter stehen können. Und wir können jetzt keine vollständige Due Diligence-Prüfung machen, aber wir müssen uns natürlich anschauen, passt das Unternehmen zu unseren Kriterien von der kommunikationstechnischen, von der wirtschaftlichen und von der rechtlichen Seite. Und dann muss es natürlich noch zusammenpassen, sage ich mal, dass auch ein insgesamt attraktives Angebot für den Anleger besteht. Wofür ich nicht zu haben bin, ist, dass man mit einem qualifizierten Nachrangdarlehen in der jetzigen Zinssituation vielleicht 4%, 5% Zinsen nur anbietet. Das ist ein Risikoaufschlag von 1-2%. Das ist auch bei gut besicherten Darlehen teilweise der Aufschlag. Dafür stehen wir nicht. Also da sind wir durchaus wählerisch, weil wir einfach nicht nur den kurzfristigen Erfolg haben wollen, sondern wir sind an einer erfolgreichen mittelfristigen Zusammenarbeit interessiert und da gehört der Anleger immer mit bedacht. Der hatte dann quasi nur mal am Ende die Wahl, ob er investiert oder nicht. Aber da sehen wir uns schon auch in der Pflicht, genau hinzuschauen. Und nur das Beste quasi dem Anleger zugänglich zu machen.
Was ich auch empfunden habe, ist, es ist auch kein Produkt, wenn ich morgen Geld brauche. Das funktioniert nicht. Man hat also eine gewisse Vorlaufzeit. Man braucht Unterlagen für euch. Also wir haben zum Beispiel auch ein Video mit euch gedreht, aufgenommen. Und ich fand euer Team echt super. Das war super flott. Ich habe echt gerne mit denen zusammengearbeitet, weil du von denen kriegst auch schon mal abends eine Mail. Man merkt, die sitzen auch lange im Büro, genau wie ich. Aber also da war ein bisschen Speed hinter. Trotzdem dauert das eine Zeit lang, das alles zu beschaffen. Das heißt, für kurzfristige Sachen ist es jetzt vielleicht nicht der richtige Weg. Wie wird das denn so von den, ich sag mal, von den Unternehmern aufgenommen, die bei euch Kunde werden?
Es ist etwas, was wir von vornherein versuchen, wirklich transparent darzustellen. Es ist schon in den ersten Gesprächen, sagen wir, selbst wenn wir uns entschieden haben, etwas Gemeinsames zu machen, dann ist die Vorlaufzeit im Schnitt 4 bis 6 Wochen, bis man überhaupt auf der Plattform ist. Und auch auf der Plattform selbst dauert es mehrere Wochen, bis das Kapital eingesammelt ist. Und auch da machen wir keine Versprechungen, weil es können 200.000, aber es können auch 500.000 eingesammelt werden. Das heißt, wir können keine Finanzierungsgarantie abgeben. was wir aber machen, und diese Garantie gibt es, dass wir uns als Team, als Plattform absolut dahinter klemmen, dass wir gegenüber den Anlegern maximal transparent kommunizieren und das Unternehmen so darstellen, wie es ist. Und jeder soll sich ein sehr umfangreiches Bild vom Unternehmen machen können und entscheiden, ob er in das Unternehmen investieren möchte oder nicht, ob er bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Und da sehe ich die Aufgabe auch der Plattform, es davor genau anzuschauen, aber in der Aufbereitung auch so transparent wie möglich. Und vor allem in deinem Fall war es auch so, dass es natürlich ein Video braucht vom Unternehmer selbst, dass man ein Gefühl bekommt, wer ist der Daniel Kubitzer in deinem Fall. Dass man da einfach diese menschliche Komponente genauso mit dabei hat. Das ist sehr wichtig.
Ja, also ich fand das auch, das war für mich ein bisschen Umstellung. Wir haben bisher mal Bankfinanzierung gemacht. Bei denen ist es halt eher so, die wollen die Zahlen sehen. Ne? Also das heißt, dann ist man eher in der Zahlenaufbereitung unglaublich eingebunden. Das ist natürlich in der Crowd ein bisschen weniger, weil die auch nicht so viel Peer-Review und so weiter haben. Da kommt es eher wirklich darauf an, seine Geschäftsidee auch gut zu präsentieren und damit zu überzeugen.
Ja, die Anleger investieren in Menschen und die beste Idee mit dem falschen Team bringt nichts. Es muss, und wir machen das mittlerweile doch schon auch 10 Jahren, wir müssen davon überzeugt sein, dass dieses Team das Geschäftsmodell in dem Ausmaß umsetzen kann und erfolgreich für die Crowd wirtschaften kann. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das bestmöglich versuchen zu überprüfen. Und da sind wir an manchen Stellen schneller als eine Bank, da sind wir an manchen Stellen deutlich langsamer, vor allem die Kapitalauszahlung und Beschaffung dauert dann schon noch ein bisschen. Aber das gehört einfach dazu. Also die Menschen haben einen großen Stellenwert in der Entscheidung, ob ich investiere oder nicht. Das ist ganz gegenläufig, sage ich mal, jetzt zu einer Börse, wo ich einfach auf Basis von einem Kurs oder anderen Kennzahlen, sage ich mal, investiere. Hier geht es wirklich um ein Investment in die Realwirtschaft, in den Mittelstand, in Personen, die ich auch anrufen kann oder die ich anschreiben kann. Das gehört da einfach dazu. Es ist ein deutlich persönlicheres Investment, sage ich mal, als jetzt die Bank.
Für uns war es so eine eher konservative Branche, war auch die Überlegung, wie wird das denn auch von der Crowd angenommen? Wir sind weder besonders bio noch nachhaltig noch irgendwas anderes, wo man was schön auf die Fahne schreiben kann. Wir machen einfach zwar ein super sicheres Geschäftsmodell, aber es ist halt doch konservativ. Und wir haben auch lange überlegt, sollen wir das Risiko eingehen, haben dann für uns entschieden, okay, es ist halt ein Finanzierungsbaustein, trotzdem ist es ein zeitliches Invest und das kostet ja auch ein bisschen, ich sag mal, Gebühren. Haben es dann einfach mal riskiert. Und sind damit auch eigentlich ganz gut gefahren. Wir waren eigentlich ganz froh, als die Kampagne dann erfolgreich gestartet ist, haben wir gedacht, oh, es klappt auch in der konservativen Branche.
Ja, also du hast es eh schon gesagt. Es ist die Steuerberatungsbranche ist eine relativ sichere Branche, egal in welcher Wirtschaftslage. Und das kommt an in Verbindung damit, dass, glaube ich, auch du und mit deinem Team da gut ankommst. Und es war für uns ebenfalls Neuland, aber wir haben gesagt, probieren wir es doch gemeinsam und schauen, ob es funktioniert, um da ins Wachstum der Kontaktgruppe auch zu investieren.
Ja, das Schöne ist, wir haben es jetzt einmal selber mitgemacht. Wie sagt ein Kollege von mir immer, man muss zwar nicht selbst in der Pfanne gewesen sein, um zu wissen, wie ein Schnitzel schmeckt, aber manchmal hilft das ein bisschen. Das ist auch cool, wenn Mandanten jetzt ankommen, da können wir auch die eigene Erfahrung weitergeben. Das ist insoweit auch schon mal ein großer Pluspunkt.
Ja, das ist natürlich sehr wichtig und bringt dem ganzen Thema insgesamt einfach auch mehr Vertrauen. Es ist im Mittelstand, dauern die Dinge einfach länger. Ja. Du sagst ja selber, ihr seid in einer sehr konservativen Branche und die Dinge dauern, aber sie werden schon seit Jahren eigentlich gut genutzt. Also wir haben auch in Österreich eine Hotelgruppe oder andere Unternehmungen, die das durchaus zu einem fixen Bestandteil der Unternehmensfinanzierung gemacht haben. Und das kann es ja auch in diesem Fall werden, weil soweit du es mir schon auch erzählt hast, seid ihr immer am Suchen von interessanten Investments und Erweiterungen, auch was das Wachstum der Gruppe betrifft. Und da kann man immer wieder mal den Kunden mitnehmen. Also es ist vor allem auch kein ja, kein Investment für ein einmaliges, für eine einmalige Kampagne, sondern wir haben durchaus einige Kunden, mit denen wir das schon mehrmals gemacht haben, wirklich auf Projektfinanzierungsebene oder vielen anderen Themen, dass man einfach ja, viele Themen entsprechend gemeinsam machen kann.
Ja, das macht ja auch Sinn. Das ist ja mal das Anfangsinvest an Zeit und Einarbeiten ist ja einmal gelaufen. Man weiß, wie es geht. Die nächste Kampagne genau. Ist ja auch deutlich leichter. Und vielleicht hat die Crowdfunding auch noch mal ein bisschen mehr Zuversicht. Ich würde sagen, auch die gibt es ja auch schon was länger. Das funktioniert jedes Jahr. Wir machen mit.
Ja, und es ist auch so, dass man ja laufend auch Zinsen zu zahlen hat und die Crowd dann auch mehr und mehr auch Vertrauen schöpft in das Unternehmen und sagt, ich war bei der ersten Kampagne noch skeptisch, aber bei der zweiten und dann auch bei der dritten bin ich dabei, weil bei der zweiten war ich schnell genug und ich habe da laufend meine Zinsen bekommen und die sind sehr zuverlässig und ich vertraue denen, ich gehe da laufend mit und das kann es auch hier werden und das ist auch unser Ansatz, dass wir auf mittelfristigen Erfolg auch setzen für die Anleger und natürlich auch für Unternehmer, wie du es einer bist, dass man da gemeinsam wächst sozusagen.
Ich hatte beim ersten, ich sag mal, Berührungspunkt mit euch, habe ich auch die Frage gestellt, naja, ist das nicht etwas für so Junggründer, also für so Leute, die jetzt einfach aus dem Nichts gründen und ein Startup aufbauen wollen? Aber wenn wir zu sprechen, denke ich, dass das kann man vielleicht auch nutzen, aber das ist vielleicht gar nicht die Fokuszielgruppe.
Ja, es gibt auch bei uns, man sieht es eh recht schön, also wir haben drei Kategorien. Wir haben die Startups mit nachhaltigen Problemlösungen, wo man natürlich ein höheres Risiko hat, aber natürlich auch höhere Renditechancen, wenn die Themen aufgehen. Wir haben im Bereich Immobilien ein sehr projektspezifisches, projektlastiges Geschäft, das zwar im Moment eine schwierige Marktsituation hat, aber in den letzten Jahren immer gut funktioniert hat, weil Wohnraum wird immer gebraucht. Die Banken brauchen hier auch immer wieder die eigenkapitalähnlichen Mittel und auch der Mittelstand ist unglaublich innovativ, ist sehr stark immer auch am Wachsen und hier gibt es genauso sehr viele Projekte, die gar nicht bekannt sind, weil sehr vieles mit der Bank gelöst wird. Aber wo man diesen Weg der Finanzierung auch entsprechend mitnehmen kann, damit einerseits das Unternehmen bekannter wird, aber auch die Projekte viel mehr auf Schiene kommen. Und bei uns auf der Plattform hat man dann zum Beispiel einen sehr breiten Investmentfokus, oder nicht Investmentfokus, sondern ein breites Angebot an Investmentchancen und kann sich da so ein zusätzliches Portfolio aufbauen, wenngleich natürlich auch insgesamt dennoch das Risiko zu beachten ist und man jetzt nicht das gesamte zu veranlagende Kapital in Crowdinvesting investieren sollte, das sei hier dazu gesagt. Aber man kann einfach gut in die Realwirtschaft investieren und um das geht's auch.
Es sind ja auch etliche rechtliche Grenzen zu beachten. Ich sag mal, das prüft ihr ja glücklicherweise alles oder kümmert euch auch darum. Das Ganze ist ja, glaube ich, auch ein bisschen von der BaFin kontrolliert. Und was schon sagt, macht es eh keinen Sinn, all sein Geld hier einzusetzen, aber es ist ja auch eh der Höhe nach gedeckelt. Bei uns war das jetzt so, wir hatten ein Mindestinvest von 250 Euro, was man tätigen musste. Aber maximal ist, glaube ich, für Privatpersonen 10.000 Euro.
Ja, es gibt in Österreich und auch in Deutschland gesetzliche Grenzen, die einzuhalten sind. Da ist in beiden Ländern gibt es da unterschiedliche Regularien. Wir haben den Ansatz, dass wir wirklich den Kunden vom Erstgespräch bis zur Rückführung der Darlehen immer an der Hand nehmen. Wir haben Juristen bei uns im Team, wir haben ein Kundenservice-Team hier. Das heißt, wenn man bei Rockets anruft, dann landet man bei den Kollegen, die neben mir sitzen und nicht in einem Callcenter irgendwo in Europa, sondern wir haben da hier einen Anspruch auch daran, dass wir dem Kunden bei allen Themen quasi beiseite stehen und da nicht im Regen stehen lassen, vor allem auch bei den juristischen Themen klarerweise. Ja. Und das ist eh schon gesagt, man sollte da einfach auch das Risiko berücksichtigen, einen kleinen Teil investieren vom zu veranlagenden Vermögen und nicht alles auf eine Karte setzen. Es ist und bleibt ein Risikoinvestment. Genau.
Okay, das habe ich verstanden. Jetzt ist es ja auch so, wenn wir mal den Blickwinkel wechseln auf die Unternehmen. Also jetzt kommt ein Mandant in meine Kanzlei und sagt, Daniel, ich habe das gehört von Crowdinvesting, das fand ich richtig cool. Wie kann ich das denn machen? Oder wann lohnt sich das denn? Die Frage ist ja, jetzt will er irgendwie eine Bohrmaschine kaufen für 1.000 Euro, das lohnt sich mit Sicherheit nicht, das kann man direkt sagen. Aber wo ist so die Grenze, was man an Geld einsammeln möchte, damit es sich lohnt? Ist das eher so 10.000, eher so 100.000 oder was ist da so der richtige Betrag?
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Plattform drauf an. Bei uns ist es so, dass wir sagen, ab 250.000 Euro Projektvolumen macht es auch wirklich Sinn. In der Regel bewegen wir uns bis maximal 2 Millionen. Das ist aber, 2 Millionen sind schon eher die Ausnahme. Ich habe ja eingangs gesagt, Größenordnung 400 Projekte haben wir schon umgesetzt. 200 Millionen, das heißt, wir sind im Schnitt bei 500.000 pro Projekt. Und das kann einmal mehr, das kann einmal weniger sein. Aber in dieser Größenordnung macht es durchaus Sinn, dass sich der Investment-Case auch bewegt.
Okay, aber das ist ein ganz klares Statement. Das heißt, wenn ich jetzt Mandanten habe, die sagen, ich will irgendwas zwischen 250.000 und 2 Millionen einsammeln, kann ich sagen, hey, wir haben hier was für euch, da können wir euch hinbringen. Und dann darunter halt müsst ihr halt mit eurer Bank sprechen, dann müsst ihr es halt da oder auf einer anderen Plattform einstellen.
Genau. Einfach einmal anrufen, meine Kontaktdaten bekommen sie dann über dich und dann schauen wir uns das einmal an, wie es Sinn macht, vor allem auch welche Höhe, weil es ist schon auch wichtig, dass wir vorab auch eine Einschätzung geben, was wir glauben einsammeln zu können, damit der Kunde da auch ein gutes Gefühl hat, dass er sagt, ich setze auch als Kunde nicht alles auf eine Karte, weil wenn der Kunde sagt, er will zwar 2 Millionen und wir sind der Meinung, wir erreichen aber nur 500.000, dann macht es keinen Sinn, dass wir hier gemeinsam einmal riskieren, sondern dann macht es aus unserer Sicht Sinn zu sagen, lieber Kunde, das ist vielleicht nicht die richtige Art der Finanzierung für dich. Und da haben wir schon auch einen Beratungsansatz, dass wir nicht jedes Geschäft machen wollen, sondern am Ende des Tages muss der Kunde mit dem Kapital auch arbeiten können und das muss zusammenpassen. Sonst, ich glaube, das ist auch euer Anspruch, den Kunden nur auch etwas zu empfehlen, wenn es auch zusammenpasst, wenn es auch ihr glaubt, der Kunde weiß, was er macht.
Lieber Peter, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich habe noch mal eine Menge mitgenommen, obwohl wir auch schon ein gemeinsames Projekt zusammen machen. Und ich kann bestätigen, alles, was du heute erzählt hast, ist bei mir auch genauso angekommen, sowohl in den Vorgesprächen als auch, wie wir es nachher umgesetzt haben. Und ich hoffe, wir können ein bisschen dazu beitragen, Crowdinvesting in der Steuerberaterbranche bekannter zu machen und ja, dass man durchaus den Mut hat, es einmal zu nutzen.
Ja, lieber Daniel, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Vielen Dank auch für dein Vertrauen in mein Team oder auch in Rockets, dass wir dieses Projekt einmal gemeinsam umsetzen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass du hier als Vorreiter in einer sehr konservativen Branche quasi agierst und mehr Kolleginnen und Kollegen den Mut haben, auch Crowdinvesting nach außen zu tragen und den Kunden zu empfehlen. Und wir stehen als Partner für den Mittelstand natürlich immer gerne zur Verfügung. Vielen Dank.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.